Nun, unser schärfsten Widerspruch fördert die Übertragung der Jugendförderung auf das Familienministerium heraus. Wir lehnen sie sowohl aus sachlichen wie aus personellen Gründen ab. Die Behauptung des Herrn Bundeskanzlers, die Förderung der Jugend gehöre organisch zu den Aufgaben des Familienministeriums, ist in der Sache falsch. Die Entscheidung über die Neuverteilung dieser Aufgabe ist ja auch aus ganz anderen Gründen gefallen. Man will doch jetzt der moralischen Aufrüstung der Familie durch diesen Minister auch noch die moralische Aufrüstung der Jugend im Geiste dieses Ministers hinzufügen. Mit der Angliederung der Förderung der Jugendarbeit, das möchte ich zur Sache sagen, an das Familienministerium geht man in die Zeit der Jugendpflege zurück, nämlich in die Zeit des kaiserlichen Deutschland, als man 1912, vor 45 Jahren, im großen Umfang eine solche nationale Jugendpflege, staatliche Jugendpflege im Zeichen von Schwarz-Weiß-Rot stattete. Damals hat die deutsche Jugendbewegung diesen Versuch sehr schnell ein Ende gesetzt. Und die Entwicklung der deutschen Jugendarbeit von der Jugendpflege zur deutschen Jugendbewegung in allen weltanschaulichen und politischen Lagern unserer Jugend in den zwei Jahrzehnten zwischen 1913 und 1933 gehört zu den fruchtbarsten und erfreulichsten Perioden in der Geschichte deutscher Jugendarbeit überhaupt. Wenn wir heute die Jugendarbeit unter die Verantwortung von Herrn Würmeling sehen, dann scheint es uns, als habe es die deutsche Jugendbewegung überhaupt nicht gegeben, als seien wir wieder nach 1912 zurückgekehrt. Es geht in der Frage der Jugendarbeit nicht um die ressortmäßig beste Lösung im Sinne des katholischen Flügels der CDU. Es geht um die jungen Menschen. Ich glaube, das ist eine berechtigte sachliche Feststellung. Ihr Widerspruch wird uns ja in der Zukunft, wird ja durch die Zukunft bewiesen werden, ob er recht ist oder nicht. Ich will hier etwas sagen. Es geht um die jungen Menschen, die ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten wollen und die einen Anspruch darauf haben, dass der Staat, die Allgemeinheit, ihr dabei im Geist der Toleranz und der Aufgeschlossenheit helfen. Und warum, meine Damen und Herren, warum hat der Herr Bundeskanzler die Vertreter der Jugend, die in den vergangenen Jahren außerordentlich erfolgreich im Bundesjugendring zusammengearbeitet haben, nicht vor dieser Entscheidung gehört? Es wird immer so viel von der Notwendigkeit eines positiven Verhältnisses unserer jungen Generation zum demokratischen Staat gesprochen. Die Art und Weise, wie hier die Jugend als Objekt behandelt worden ist, kann dieses positive Verhältnis nur erschweren. Und lassen Sie mich hinzufügen, meine Damen und Herren, ein anderes Wort. In der Zusammenarbeit zwischen Jugend und Staat spielt mehr als auf anderen Gebieten die Art der Persönlichkeit eine Rolle, die den Staat gegenüber der Jugend repräsentiert. Und ich trete Herrn Minister Würmeling sicher nicht zu nah, wenn ich sage, dass seine Art des kämpferischen und dogmatischen und damit auch notwendigerweise intoleranten Streiters alle die Eigenschaften vermissen lässt, die der Jugendminister der Bundesrepublik im Verhältnis zur Jugend unserer Zeit braucht, nämlich Toleranz, Großzügigkeit und Respekt vor den eigenen Lebenswerten und Lebensvorstellungen der jungen Menschen von heute. Herr Bundeskanzler, Sie haben in Ihrer Regierungserklärung selbst gesagt, dass Sie nicht sicher seien, ob Sie in allen Fällen schon die richtige Entscheidung getroffen hätten. Hier handelt es sich nach unserer Überzeugung um eine Fehlentscheidung, und Sie können und Sie sollten sie so schnell wie möglich korrigieren. Meine Damen und Herren, der betrübliche Hintergrund solcher Fehlentscheidung ist allerdings die Aushandlung von Ministersitzen nach der Konfession ihrer Kandidaten. Es gibt ja einige Kollegen in der Mehrheitspartei dieses Hauses, die darüber eine sehr lange und betrübliche Geschichte erzählen können. Zur Sache möchte ich sagen, nach unserer Auffassung wäre es sehr viel wichtiger gewesen, wenn die neue Regierung Dr. Adenauers ihre Arbeitsmöglichkeiten verstärkt hätten durch die Schaffung von parlamentarischen Staatssekretären, zumindest bei so wichtigen und belasteten Ministerien, wie wir es beim Außenministerium und beim Verteidigungsministerium tatsächlich vorliegen haben. Wir halten jedenfalls eine solche Veränderung in der Struktur, eine solche bessere Verteilung der Arbeit für vordringlicher und fruchtbarer als die jetzt vorgenommene Neuverteilung. Nun, ich will hier nicht noch einmal auf Einzelheiten des Wahlkampfes zurückkommen. Aber der Bundeskanzler und heute der Kollege Dr. Krone haben davon gesprochen, dass es wünschenswert sei und dass die CDU-CSU-Fraktion in dieser Richtung arbeiten wolle. Wenn wir in Zukunft zu einem besseren Verhältnis zwischen Regierung, Koalition auf der einen und Opposition auf der anderen Seite wenigstens in den entscheidenden nationalen Fragen kommen würden. Nun, wir müssen leider feststellen, dass wir in den 8 Jahren, die wir in diesem Hause sind, derartige Erklärungen immer in feierlicher Form bei Beginn einer neuen Legislaturperiode gehört haben. Wir sind auch dieses Mal skeptisch, weil wir vor allem geringes Vertrauen zu der Fähigkeit des Chefs dieser Regierung haben, im Geiste einer Zusammenarbeit und gegenseitigem guten Willen zu handeln. Das Zweite, es genügt doch nicht, meine Damen und Herren, wenn man solche Erklärungen nach der gewonnenen Schlacht abgibt. Man muss die staatserhaltene Rolle der parlamentarischen Opposition auch während des Wahlkampfes respektieren. Der Herr Bundeskanzler hat den Wahlkampf jedoch uns gegenüber mit derartigen Unterstellungen und politischen Verleumdungen geführt, dass er damit praktisch die Sozialdemokratie als eine außerhalb der Demokratie stehende und im Grunde staatsfeindliche Partei hinzustellen versuchte. Nein, nein, da heben Sie lieber den Finger dahin, Herr Kollege Krone. Das Wort von Bamberg und von Nürnberg stammt von Herrn Adenauer und nicht von den Sozialdemokraten. Politische Gegensätze und politische Auseinandersetzungen gehören zum Wesen der Demokratie. Aber für die Lebenskraft unserer Demokratie ist ein Mindestmaß von Achtung vor dem politischen Gegner und ein Mindestmaß von Vertrauen in die Loyalität des politischen Gegners gegenüber den verfassungsmäßigen Grundlagen unserer staatlichen Ordnung unerlässlich. Und meine Damen und Herren, daran hat es gefehlt. Ich möchte hier noch einmal feststellen, dass die Sozialdemokratische Partei stets bereit war und auch heute bereit ist, in den lebenswichtigen Fragen unseres Volkes zu einer Zusammenarbeit zu kommen. Aber das wird nur möglich sein, wenn die Regierung sich endlich dazu bereit findet, die Opposition laufend so zu informieren, dass sie sich in ihrer eigenen Urteilsbildung auch auf die der Regierung zur Verfügung stehenden Kenntnisse stützen kann. Und unerlässlich ist ferner, dass die Opposition vor grundlegenden Entscheidungen über die Absichten der Regierung informiert wird, damit sie sich auf der Grundlage dieser Informationen darüber schlüssig werden kann, ob und in welchem Umfang sie die Regierung unterstützen oder die von ihr in Aussicht genommene Politik ablehnen muss. Völlig undiskutabel ist die bisher geübte Praxis, zunächst die Entscheidung der Regierung zu fällen und dann die Opposition zu fragen, ob sie bereit ist, sich dieser Politik anzuschließen. Die Sozialdemokratie ist jedenfalls auch in Zukunft nicht gewillt, sich in eine solche Satellitenrolle zu begeben. Nun, der Beginn der Tätigkeit des Bundestages bedeutet auf jeden Fall einen gewissen Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik und er gibt uns die Möglichkeit, hier unsere Positionen noch einmal klar zu machen und neu zu bestimmen. Wir sind in der Opposition, aber die Sozialdemokratische Partei vertritt in diesem Bundestag 9,5 Millionen Wählerinnen und Wähler. Sie haben sich für die Sozialdemokratie entschieden und wir betrachten es als unsere Pflicht, uns in diesem Hause so zu verhalten, dass wir das Vertrauen dieser Frauen und Männer erhalten und stärken. Kümmern Sie sich um Ihre Wähler, wir tun es um unsere. Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, hier lediglich als die Negation der Regierung und ihrer Politik zu wirken, sondern wir wollen, wie wir es früher schon gesagt haben, die Politik der Regierung an unseren eigenen Maßstäben prüfen und auch den Versuch machen, so viel als möglich von unseren eigenen Vorstellungen in die parlamentarische Arbeit hineinzubringen und wenn möglich hier auch durchsetzen. Und so sehe ich auch das, was ich hier jetzt sagen möchte, über unsere Vorstellungen, über die politischen Aufgaben im Innern und nach außen als eine Art von Übersicht über die Arbeit, die wir in der nächsten Periode vor uns sehen. Mein erstes Wort in diesem Zusammenhang gilt der Unterstreichung unserer alten Überzeugung, dass die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit die vordringlichste Aufgabe der Politik jeder Bundesregierung sein und bleiben muss. Die Bundesrepublik Deutschland ist und bleibt im Hinblick auf diese große nationale und europäische Aufgabe ein Provisorium. Die Dauer der Spaltung unseres Landes und die Hindernisse, diese Spaltung zu überwinden, dürfen nicht zu einer Gewöhnung an diesen unglücklichen Zustand führen. Darum müssen wir unsere Maßnahmen und Entscheidungen immer wieder orientieren an ihren Auswirkungen auf das Gesamtschicksal unseres Volkes, diesseits und jenseits der Zonengrenzen. Wir dürfen nie vergessen, dass eine saubere demokratische Ordnung in diesem Teil Deutschlands auch die größte positive politische Kraft auf unserer Seite in der Auseinandersetzung mit den totalitären Kräften jenseits der Zonengrenze und im Osten Europas überhaupt ist. Die Lösung dieser Aufgabe beginnt mit der Gestaltung der Innenpolitik im eigentlichen Sinn des Wortes. Die parlamentarische Demokratie darf nicht eingeschränkt werden. Und ich sage ganz offen, wir sind hier seit langem nicht ohne Sorgen. Wir haben den Eindruck, dass gewisse autoritäre Züge in der Regierungspolitik der letzten Jahre in der kommenden Zeit noch verstärkt werden. Ich hoffe, dass die Ankündigung, die Herr Kollege Dr. Krone heute gegeben hat, uns die Möglichkeit geben, derartigen Bestrebungen gemeinsam entgegenzutreten. Unsere Befürchtungen gründen sich auch auf Erfahrungen im letzten Wahlkampf. In diesem Wahlkampf ist eine Verquickung von Partei und Staatsapparat und eine derartig einseitige parteipolitische Benutzung öffentlicher Mittel und Einrichtungen zugunsten einer Partei erfolgt, die mit den Grundsätzen einer sauberen demokratischen Verwaltung unter notwendigen Trennung von Staat und Partei nicht mehr zu vereinbaren gewesen sind.